so ein Tauchgang, der ist einfach für mich von vorne bis hinten entspannt. Man ist wirklich voll fokussiert auf diesen einen Moment, diesen einen Tauchgang. Und man muss halt gleichzeitig absolut entspannt sein, weil Stress, Angst, Anspannung, das verbraucht halt alles Sauerstoff und ich habe nur einen einzigen Atemzug.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Ich kann die Luft kaum 30 Sekunden anhalten, aber bei unserem heutigen Gast Jennifer Wendland ist das ein bisschen länger und vor allem ein bisschen tiefer. So um die 120 Meter kannst du tauchen, offiziell 117. Das ist ungefähr so hoch wie der RWE-Turm, so wie er früher hieß, ne, am Opernplatz. Und damit bist du mehrfache Rekordhalterin und Weltmeisterin im Apnoe-Tauchen. Mhm. Herzlich willkommen, Jennifer Wendland.
Ja, vielen lieben Dank.
Wenn ich mal auf die Liste gucke, seit 2017 mehr als 30 deutsche Rekorde. Weltrekorde Biefins 2021 93 Meter, mhm. Weltmeisterin Biefins 2021, Weltmeisterin Nofins 2021, Weltmeisterin Constant Wheat 2022, Gesamtsieg Weltmeisterschaft 2022, habe ich noch was vergessen, was kommt da noch alles zu?
Ich glaube, das war das Wichtigste.
Okay, das kommt jetzt auch offiziell von deiner Homepage. Ja. Ich bin Fabian Schulenkopf und ich freue mich, dass du heute hier bist bei uns im Radio Essen Podcast Essen im Ohr. Jennifer, wie oft wurdest du schon von Eltern gerufen, weil das Spielzeug der Kinder in den Baldeneysee gefallen ist und du sollst das bitte hochtauchen?
Interessanterweise ist das noch gar nicht passiert und ich glaube, das könnten viele Leute auch selber, weil der Baldeneysee ja nun nicht so wirklich tief ist.
Also 51 Meter ist der tief, ja. Würde ich niemals schaffen und ich glaube, die meisten, die diesen Podcast hören, auch nicht.
Aber Spielzeug liegt ja eher im Randbereich.
Ja, okay. Aber wenn es, ich sag mal, vom Drehboot fällt, wo wir ein bisschen mehr in der Mitte sind, wie bist du denn dann zum Tauchen gekommen?
Ja, also die Liebe zum Wasser, die muss schon irgendwie so da sein natürlich. Ich bin viel geschwommen in meiner Jugend und irgendwann dann im Studium brauchte ich irgendwie was anderes als nur studieren und fing dann mit Unterwasser-Rugby an. Mhm. Auch ein richtig cooler Sport und da muss man eben die Luft anhalten. Mhm. Dann habe ich festgestellt, dass das ganz gut funktioniert und dann irgendwann einen Anfängerkurs im Freitauchen gemacht und dann war es um mich geschehen. Also in dem Moment war mir klar, okay, das macht so viel Spaß. Ich habe mir sofort das Equipment gekauft, was man dafür braucht, habe Kurse gemacht, habe gelernt und dann kam eins zum anderen.
Mhm. Ja. Apnoe-Tauchen ist Freitauchen, genau, also tauchen eigentlich ohne Equipment, ne? Also ohne Pressluftflasche, ohne Maske, ohne Schnorchel. Nee, was da alles zugehört und so, und vor allem was nicht, da reden wir in diesem Podcast noch drüber. Ja. Aber also eine Person mit so vielen Preisen als Rekordhalterin hier in Essen zu haben, finde ich schon total besonders. Und umso mehr freue ich mich natürlich nochmal, dass du hier im Podcast bist, weil solche Personen, die finden statt in diesem Podcast. Und was auch hier stattfindet, ist immer der Steckbrief, denn wir wollen unsere Gäste ja näher kennenlernen. Ich gebe dir Kategorien vor, die du bitte wie in einem Freundebuch ausfüllst. Fangen wir an mit vollständiger Name.
Jennifer Wendland.
Geboren am?
11.10.1985.
In?
In Mahl.
Wohnort?
Essen-Bergerhausen.
Anzahl der Ehen und der Kinder?
Eine Ehe, keine Kinder.
Aktuelle offizielle Berufsbezeichnung?
Das ist schwierig. Im Prinzip, Manager Regional Brands.
Das heißt, du bist nicht beruflich Taucherin?
Nein, definitiv nicht. Ich muss mein Geld auch wie jeder normale Mensch verdienen.
Mhm. Dann bin ich ja sehr gespannt darauf, wie du das so unter einen Hut bekommst, um die Welt zu reisen und zu tauchen und dann auch noch zu arbeiten. Mhm. Mein erster Gedanke war, wow, entweder macht die das halt wirklich als professionelle Sportlerin und wird, ich sag mal, gesponsert oder so, oder die macht das für Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr oder ähnliches. Aber du machst es tatsächlich mehr oder weniger hobbymäßig?
Definitiv. Und zwar ein sehr aufwendiges und sehr teures Hobby. Das Problem ist mit dem Freitauchen, das ist halt eine Randsportart, zumindest in Deutschland. In anderen Ländern ist es ein großer Sport. Aber in Deutschland lässt sich damit überhaupt kein Geld verdienen. Es ist sehr schwer, Sponsoren zu finden tatsächlich oder anderen Support. Und auch Unterstützung von Bundeswehr oder Polizei gibt es halt nur für olympische Sportarten oder perspektiv-olympische Sportarten. Und da sind wir leider noch ein Stück weit von weg. Also muss ich natürlich arbeiten, um mir meinen Sport finanzieren zu können.
Olympisch ist Freitauchen nicht?
Nein, leider nicht.
Du kommst aber um die Welt, also als wir, kann ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, da hatte ich dich gefragt, wo sollen wir uns denn treffen? Ich würde ja am liebsten, hätte ich einen schönen Tauchspot hier bei uns in Essen, wo wir uns treffen können. Und dann sagst du, Schwimmzentrum in Rüttenscheid wäre schön, aber ja, da ist das vom Sound her nicht so schön. Aber am schönsten wäre tatsächlich in der Mittelmeerküste.
Ja, genau. Also das Tieftauchen ist in Deutschland natürlich sehr begrenzt möglich, weil entweder die Seen nicht tief genug sind oder einfach die Bedingungen zu schlecht. Es ist ja sehr kalt und die Sicht ist schlecht und ich will ja auch, dass meine Sicherungstaucher mich sehen können. Mhm. Von daher bevorzuge ich dann Orte, wo es warm ist, das Wasser blau, der Strand schön weiß, aber wo eben auch die Bedingungen entsprechend sind, dass ich das unter ja, sicheren Bedingungen auch machen kann. Mhm.
Wie so ein Tauchgang abläuft, das würde ich tatsächlich jetzt gerne wissen und ja. Möchte mal wissen, was heißt denn Freitauchen überhaupt? Lass uns mal vorne anfangen bei Menschen wie mir, ja, die das noch gar nicht kannten oder kennen.
Ja, also Definition wäre jetzt erstmal mit einem einzigen Atemzug entweder so lang wie möglich die Luft anhalten, das nennen wir dann Statik, so weit wie möglich zu tauchen, ja, also Strecke tauchen oder so tief wie möglich zu tauchen. Und das so tief wie möglich, darauf habe ich mich spezialisiert.
Warum?
Weil das eben auch ein Outdoor-Sport ist und ich da wirklich die absolute Freiheit draußen im Meer genießen kann. Das ist ein dreidimensionaler Sport, ja, es geht auch auf und runter. Und diese ja, Freiheit unter Wasser, die ist einfach wunderschön. Und die hast du in einem Schwimmbecken jetzt nicht so unbedingt. Mhm. Also das ist auch schön im Wasser, aber schöner ist es auf jeden Fall im Meer.
Also die Ruhe entlang zu tauchen wäre nicht so deins, den Baldener See runter schon eher.
Ja, ja, doch, das würde ich unterschreiben.
Was bringt dir das Tauchen, wenn du diese 120 Meter tief ins Wasser abtauchst?
Ja. Also so ein Tauchgang, der ist einfach für mich von vorne bis hinten entspannt. Der ist natürlich sehr gut durchgeplant und ich muss auch sehr fokussiert dabei sein. Ist vielleicht so eine Form der Meditation, würde ich sagen. Also man ist wirklich voll fokussiert auf diesen einen Moment, auf diesen einen Tauchgang. Und man muss halt gleichzeitig absolut entspannt sein. Mhm. Weil Stress, Angst, Anspannung, das verbraucht halt alles Sauerstoff. Und ich habe nur einen einzigen Atemzug. Von daher muss ich einfach entspannt bleiben, ja, um dann möglichst tief und wieder hochzukommen.
Wie trainierst du diesen Sport?
Oh, da mache ich ganz viele Dinge für. Also es fängt natürlich damit an, dass ich auch Luft anhalten trainieren muss. Das mache ich entweder auf dem Sofa, da kann man das sehr gut machen, oder ja mit der Trainingsgruppe im Schwimmzentrum Rüttenscheid hin und wieder. Mhm. Da bin ich viel unterwegs. Dann teilweise auch Indoor auf dem Fahrrad. Also dann sitze ich auf so einer Fahrradrolle zu Hause und strampel vor mich hin und halte die Luft an.
Entschuldigung, aber das klingt irgendwie total banal. Ja. Man hält einfach die Luft an.
Ja, also das Ziel des Luftanhaltens, also es gibt zwei verschiedene Ziele, die ich damit natürlich verfolge. Das eine Ziel ist, einen relativ hohen CO2-Wert zu erzeugen in meinem Blut. Ja, weil das ist das, was den Atemreflex auslöst. Mhm. Und ich möchte meinen Körper daran gewöhnen. Weil wenn der Atemreiz kommt, dann kommt automatisch auch Anspannung, was ich ja unter Wasser wieder nicht haben möchte.
Moment, aber CO2 ist das, was wir ausatmen.
Genau.
Und wenn dieser Wert im Blut steigt, dann sagt der Körper, Fabian oder Jennifer, du musst jetzt atmen.
Ganz genau.
Und deswegen sollte der Wert doch möglichst tief sein, oder?
Ja, aber ich atme ja nicht aus. Und ich muss meinen Körper daran gewöhnen, dass er sich an diese sehr hohen Werte gewöhnt, weil ich halte die Luft an, ich atme nicht aus, also das CO2 geht nicht raus aus meinem Körper. Ach so, aber ich bewege mich und produziere ja eine ganze Menge davon.
Ja.
Und da muss ich meinen Körper daran gewöhnen, dass er da nicht so stark drauf reagiert, weil der reagiert zum Beispiel auch mit Zwerchfellkontraktionen. Ja, das Zwerchfell ist auch ein großer Muskel und würde wieder Sauerstoff verbrauchen und das möchte ich nicht. Und der Tauchgang ist halt insgesamt entspannter, wenn der Atemreiz möglichst spät kommt und möglichst sanft. Und das kann man eben, seinem Körper und auch dem Kopf antrainieren, dass dieser Atemreiz erstmal im ersten Moment noch nichts Schlimmes ist.
Also das Luftanhalten, da würde ich jetzt als Anfänger erstmal sagen, du trainierst, dass die Lungenflügel möglichst groß werden, dass da möglichst viel Luft rein kann. Ja. Aber du sprichst jetzt mehr von Muskeln und von Ruhe. Was ist da wichtiger?
Ah, das spielt alles eine Rolle. Also natürlich muss ich auch viel Luft mitnehmen können. Ne? Ich arbeite viel daran. Also als erwachsener Mensch wird deine Lunge nicht mehr wachsen. Mhm. Aber jeder Mensch kann lernen, seine Lunge effizienter zu nutzen. Also tatsächlich tiefer einzuatmen, als er das vielleicht vorher könnte. Gerade Schreibtischtäter, die den ganzen Tag gekrümmt sitzen, nutzen wahrscheinlich ihre Lungen nicht mehr ganz so effizient, wie sie das könnten, wenn sie aktiver wären. Und ja, das kann halt einfach jeder lernen und ist für mich natürlich entscheidend, weil je mehr Luft ich mitnehme, desto mehr Sauerstoff habe ich auch dabei, desto länger kann ich am Ende die Luft anhalten. Also von daher ist das sehr, sehr wichtig. Wichtig ist aber natürlich auch die Entspannung jedes einzelnen Muskels, den ich unterwegs nicht brauche. Ja, ich brauche Vortrieb, ich muss meine Beine benutzen oder die Arme, aber alles, was ich nicht brauche, das versuche ich tatsächlich bewusst zu entspannen.
Du bist Schreibtischtäterin, oder?
Ja, zum größten Teil schon, ja. Ganz viele, ja, auch Calls so im Homeoffice.
Mhm. Wie trainierst du dich dann trotzdem körperlich?
Ja.
Nicht während der Arbeit, sondern tatsächlich neben der Arbeit noch?
Ja. Also während der Arbeit ist schwierig. Nee, ich trainiere tatsächlich so um die 3 Stunden am Tag.
Jeden Tag?
Also im Schnitt. Also es gibt Tage, an denen trainiere ich weniger, es gibt Tage, an denen trainiere ich mehr. Am Wochenende relativ viel mehr, weil da habe ich mehr Zeit.
Mhm.
Und in der Woche ist es teilweise auch weniger. Aber es beginnt dann halt ja, mit in der Regel Schwimmen oder Krafttraining vor der Arbeit. Also ich habe meine Wasserzeit. Morgens um 5.30 Uhr geht die los in Rüttenscheid.
Ach, schon vor der offiziellen Öffnung?
Ja, genau. Da sind dann schon die Leistungssportler teilweise drin.
Wow.
Genau,
muss das ist ja schon auch ein Privileg, ne? Als Erste in dieses flache Wasser springen zu dürfen.
Ja, da bin ich auch total dankbar. Also es ist tatsächlich wirklich schön, wenn noch niemand im Becken ist, alles ist flach und ist vielleicht noch so ein bisschen dunkel. Und ja, dann komme ich da mit meinem ja, Schwimmpartner, Tauchpartner in das Becken rein. Das ist echt schön. Da bin ich auch total dankbar, dass die mir das da ermöglichen. Ne? Das begann so auch in der Corona-Zeit, dass ich dann da regelmäßig trainieren konnte. Und ohne das hätten die Erfolge auch definitiv nicht geklappt, weil ich muss ja auch trainieren und ich muss auch im Wasser trainieren.
Ja. Und dann bist du bei so einem Wettbewerb und da sind mehrere Taucherinnen und Taucher. Und
sonst ist es kein Wettbewerb.
Klingt logisch, ja. Und ihr buhlt dann alle darum, die tiefsten Taucherinnen oder Taucher zu sein.
Genau.
Wie muss ich mir so einen Wettbewerb vorstellen?
Ja. Also erstmal ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass wir am Tag vor dem Wettkampf ansagen müssen, wie tief wir tauchen wollen.
Mhm.
Und wir haben genau einen einzigen Versuch. Das heißt, man muss schon am Tag vorher so ein bisschen einschätzen, wie fühle ich mich morgen, wie fit bin ich morgen, was traue ich mir zu. Aber auch, was haben die anderen so ungefähr vor? Wo stehen die in ihrem Training? Wie tief kommen die? Also so ein bisschen so ein Pokerspiel. Da muss man sich überlegen, gehe ich mehr Risiko ein, gehe ich weniger Risiko ein? Was ist so meine Taktik für den Wettkampf? Und dann hat man meinetwegen 100 Meter Tiefe angegeben, bekommt am Abend dann die Startliste und dann steht dann da drauf, Jennifer Wendland, 100 Meter Tiefe um 10.53 Uhr.
Mhm.
So. Das bedeutet, ich muss dann genau Punkt 10.53 Uhr starten, da beginnt mein Startfenster und ich habe 30 Sekunden Zeit abzutauchen. Also wir kriegen halt auch die letzten Minuten so einen Countdown und ja, dann hat man diese 30 Sekunden nochmal, ja, sich im Prinzip einmal ganz tief zu entspannen und dann umzudrehen und in die Tiefe zu tauchen.
Das klingt so locker.
Ja.
Aber was geht einem denn da durch den Kopf? Ja. Die sind diese schon in diesen 30 Sekunden,
ja,
in denen du denkst, ich mache jetzt einen Rekord.
Ja.
Ich tauche jetzt 100 Meter tief ins Wasser.
Ja. Also das ist vielleicht der Vorteil, dass man den Tauchgang am Abend vorher ansagen muss. Weil dann habe ich es für mich ja schon entschieden. Ja, ich habe dann schon die Entscheidung getroffen und dann muss ich sie auch nicht mehr hinterfragen. Und am nächsten Tag ist es tatsächlich so, und das hat natürlich auch mit viel mentalem Training zu tun. Das lernt man nicht von jetzt auf gleich. Ich gehe dahin. Normalerweise in einfach sehr guter Stimmung, freue mich auf meinen Tauchgang, versuche komplett entspannt und fokussiert zu sein. Und es geht tatsächlich gar nicht so viel durch meinen Kopf, weil ich will mich natürlich nicht von allem drumherum ablenken lassen. Da sind Kampfrichter, da sind andere Athleten, da sind Medien, da sind irgendwelche Zuschauer. Das kann natürlich alles Stress auslösen und das versuche ich natürlich auszublenden und mich einfach auf mich zu fokussieren, auf meine Atmung zum Beispiel, auf das Gefühl, wie man so den Wellen so ein bisschen hin und her wogt. Und das einfach zur Beruhigung zu nutzen, bevor ich dann lostauche.
Ist das dann auch die große Kunst? Genau das eben, alles außen, alles drumherum auszublenden, sich nur auf sich selbst zu konzentrieren, diese Ruhe zu haben, ganz in Ruhe zu atmen. Als ich das erste Mal von dir gehört habe, habe ich gedacht, oh komm, dann machen wir einen Podcast, das wird eine ganz, ganz ruhige Nummer, in der wir eintauchen, in der wir ganz tief Luft holen und entspannt, ja, fast schon meditativ irgendwie abtauchen, im wahrsten Sinne. Ist es das? Ist es mehr Kopfarbeit oder ist es mehr Körperarbeit?
Ja, ja, in dem Moment, wo du ans Seil kommst und es geht darum, einen Rekord zu tauchen oder um eine WM-Medaille zu tauchen, dann ist natürlich Kopfarbeit. Weil die ganze körperliche Arbeit, die ist ja vorher passiert. Also entweder bist du fit dafür oder nicht. Und dann zählt es wirklich nur noch, genau diesen Tauchplan einzuhalten, den du dir vorher gemacht hast, auf die Technik zu achten. Weil wenn du irgendwo ineffizient wirst in deiner Technik, verbrauchst du wieder unnötig Sauerstoff und dann fehlt er dir vielleicht am Ende des Tauchgangs. Mhm. Und von daher kommt es wirklich darauf an, absolut entspannt und gleichzeitig 100% fokussiert zu sein. Und das ist es auch schon.
Klingt so einfach. Ja, genau. Wo war dein letzter Wettbewerb?
Der letzte war die WM in Zypern im September.
Und dann bist du da in Zypern, Mittelmeer und... Du fährst dann mit einem Schiff raus oder, weil es geht ja nicht in Küstennähe, ja, dahin, wo es tief genug ist. Ja. Und da fahrt ihr dann mit mehreren zusammen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist dann da, dass dann Schiffe liegen und du von diesem Schiff aus oder von der Boje, wo ein Seil in Richtung Grund hängt, dass du da dann reinspringst und runtertauchst?
Also es kommt halt immer ganz drauf an, ob man jetzt im Training ist oder im Wettkampf. Und eine WM ist natürlich nochmal was anderes. Also bei der WM ist es in der Regel so, dass wir weiter draußen entweder eine Plattform haben oder tatsächlich ein größeres Schiff, von dem aus wir dann tauchen. Und dann gibt es so kleine Shuttle-Boote, also Gummiboote, die einen dann da rausfahren. Und dann hast du halt noch so eine Dreiviertelstunde auf dem Schiff, um dich vorzubereiten oder ein bisschen einzutauchen dann im Wasser, bevor es dann tatsächlich losgeht. Mhm. Aber ja, du musst schon ein Stück weit raus. Also Zypern waren wir, glaube ich, ungefähr 4-5 Kilometer vor der Küste. In Ägypten hat man den Vorteil im Roten Meer, da schwimmt man 50 Meter raus und es ist tief. Mhm. Das ist immer ganz gut.
Was ist so dein Lieblingstauchspot?
Oh, das ist schwierig. Also insgesamt so vom Gesamtpaket bin ich am liebsten in Griechenland, in Kalamata. Mhm. Ja, weil da habe ich mittlerweile viele Freunde, da gibt es ein ganz tolles Tauchcenter. Da gibt es sehr, sehr gutes Essen.
Ah.
Das zählt natürlich auch dazu.
Na klar.
Das ist einfach, das ist eine wunderschöne, ja, ganz schöne Bucht da. Also der, das, ich kann es nur empfehlen. Wer freitauchen möchte, der sollte mal in Kalamata vorbeischauen. Mhm.
Wenn ich mir das so vorstelle, 120 Meter tief, so kann man ja, da unten siehst du doch nichts mehr, oder?
Ja, nicht viel. Also es ist... im Meer tatsächlich wirst du noch Restlicht haben in der Tiefe. In einem deutschen See wäre es schon stockdunkel. Mhm. Aber im Meer haben wir tatsächlich in der Regel dann noch ein bisschen Licht. Aber es gibt da tatsächlich nicht viel zu sehen. Also ich bin auf das Tauchseil fokussiert, an dem ich entlang tauche. Mhm. Das dient für mich halt auch für Sicherung und Orientierung. Manchmal sieht man natürlich ein paar Fische oder auch Quallen. Aber im Grunde ist man auch sehr viel mit sich selbst beschäftigt und ist jetzt kein Sightseeing-Ausflug.
Ich stelle mir das schon ganz cool vor,
ja,
mit diesem Sport viel um die Welt zu kommen.
Ja.
Aber da unten, was du da siehst, was du da erlebst, was ist das? Es ist ja, siehst du da überhaupt noch was? Sind dann auch noch andere Taucherinnen und Taucher da, um dich auch zu sichern?
In der Tiefe bin ich völlig allein. Also ich bin natürlich gesichert an dem Hauptseil, dass ich nicht verloren gehen kann. Aber in der Tiefe ist kein anderer Taucher. Und da bin ich dann alleine. Ich werde erst auf den letzten 30 Metern wieder von anderen Freitauchern bis zur Oberfläche wieder begleitet. Weil das sind natürlich auch die, ich sag mal, schwierigen Meter in so einem Tauchgang. Ne? Da bist du schon müde, da geht der Sauerstoff langsam auch zu Ende, den du so dabei hast in deiner Lunge. Und da hast du dann jemanden, der dich natürlich sichert und im Fall der Fälle auch wieder zur Oberfläche bringen könnte. Aber in der Tiefe... Ja, da schaue ich quasi in mich selbst hinein. Mhm. Und das ist so das Wesentliche, der Fokus.
Auch das stelle ich mir sehr gefährlich vor. Wenn ich, bleiben wir mal beim Schwimmzentrum in Rüttenscheid. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt bis zum Grund kommen würde.
Na komm.
Natürlich. Du sagst es so einfach.
Das ist 1,80 tief.
Ja, und dann bist du unten.
Ja.
Und dann musst du auch erst noch wieder hoch.
Ja.
Ist das nicht sau anstrengend? Du musst ja auch viel körperliche Arbeit aufbringen, um runterzutauchen. Mhm. Hinzu kommt ja, wenn du deine Lungenflügel voll hast, dann bist du ja wie so ein Ballon,
ja,
der ja eigentlich auch nach oben will. Und das ist ja auch schon schwierig. Wenn ich dann die Luft rauslasse, dann geht mein Körper runter. Mhm. Aber wenn ich meine Lungen voll mit Luft habe, dann drückt ja diese Luft eigentlich diesen Körper nach oben. Und dann muss ich noch nach unten schwimmen mit Arm- und Beinbewegungen, oder?
Ja, genau. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die Physik.
Mhm.
Klar, an der Oberfläche, wenn ich voll eingeatmet habe, ist es tatsächlich wie so ein Ballon. Ja, ich habe sehr viel Auftrieb. Ich tauche ja dann aber in die Tiefe. Und mit jeden 10 Metern kommt ein Bar Druck dazu. Und auf 20 Meter Tiefe ist meine Lunge nur noch ein Drittel so groß wie an der Oberfläche. Das heißt, der Auftrieb ist auch entsprechend weniger. Mhm. Und ich kann tatsächlich so ab ungefähr 30 Meter kann ich in den freien Fall übergehen.
Dann fällst du doch runter.
Genau, dann lasse ich mich von der Erdanziehungskraft so in die Tiefe ziehen. Ich mache dann hin und wieder nochmal so ein paar Kicks oder Armzüge, um meine Position zu korrigieren oder das Tempo irgendwie stabil zu halten. Aber im Grunde kann ich mich dann fallen lassen. Das heißt, der Weg nach unten, ja, da sind die obersten 20 Meter relativ anstrengend, aber danach ist freier Fall und sehr, sehr angenehm. Problem ist natürlich, auf dem Weg nach oben musst du gegen diese Erdanziehungskraft wieder antreten. Ja, meine Lunge ist auf 100 Meter Tiefe, haben wir 11 Bar Druck, die ist dann schon sehr, sehr klein komprimiert, da ist überhaupt kein Auftrieb mehr da, dann durch die Lunge.
Ist die dann nur noch ungefähr so klein wie ein Apfel, oder?
Ja, kommt grob hin, ungefähr ein Apfel. Und das heißt, ich muss dann natürlich da unten ordentlich arbeiten, um überhaupt aus der Tiefe wieder wegzukommen. Und das ändert sich leider auch erst bei ungefähr 20 Meter vor der Oberfläche, wo ich dann wieder Auftrieb bekomme. Mhm. Das heißt, der Weg nach oben ist tatsächlich sehr anstrengend. Aber dafür trainiert man ja auch, ne, dass man das eben auch schafft, von der Muskulatur her, vom Mentalen her und auch von der Sauerstoffversorgung her.
Also wenn dein Körper schon vorher gut trainiert ist durch Krafttraining und alles, dann fallen dir diese Schwimmbewegungen auch leichter?
Ja, natürlich. Körperliche Fitness ist auch total entscheidend für unseren Sport. Also ein völlig untrainierter Mensch wird das auch nicht schaffen, da runter und wieder raufzukommen. Mhm. Ne? Da hilft dann auch die Entspannung nicht mehr. Also es ist halt eine gute Mischung, die man da braucht. Deshalb trainiere ich ja auch so viel. Und die unterschiedlichsten Aspekte.
Wenn es runtergeht, wo ist dann der Punkt, an dem du sagst, jetzt geht's wieder hoch?
Wenn ich ganz unten bin.
Ja, natürlich, aber...
Ja, ich habe ja am Tag vorher in der Regel meine Tiefe angegeben. Mhm. Und auch im Training sage ich ja vorher, auf welche Tiefe die Sicherungstaucher den Stopper setzen sollen. Also wenn ich zum Beispiel 100 Meter ansage, dann gibt es auf 100 Meter Tiefe, einen Stopper und tiefer kann ich nicht mehr tauchen.
Was ist das für der Stopper, der dann, also das wenn du so runtertauchst, kleine, du bist ja quasi an der Leine, wie so ein Hund, ne, an dem Seil, was dann runtergeht, oder?
Also ich habe so eine, wir nennen das Lanyard am Handgelenk, also ein kleines Seil, das mich mit dem Haupttauchseil verbindet. Mhm. Und das endet dann halt in diesen 100 Meter Tiefe mit so einem, so einer Art Plastikteller, und da stoppt das dann halt einfach alles. Und dann weiß ich, an der Stelle bin ich unten und ich kann auch nicht mehr tiefer als das tauchen.
Ah, okay.
Das ist dann tatsächlich Schluss. Mhm. Das ist natürlich aus Sicherheitsgründen, weil du willst nicht tiefer kommen, als du weißt, dass du das auch schaffen kannst. Ne? Das wäre ziemlich fahrlässig, an so einem offenen Seil zu tauchen und dann komme ich Gott weiß wo an. Wäre es, glaube ich, keine so eine gute Entscheidung.
Und an diesem Seil könnte man dich dann zur Not auch wieder hochziehen?
Genau, also es sitzt auch immer an der Oberfläche jemand mit einem Sonar.
Was ist ein Sonar?
Damit kann man halt, über Schallwellen quasi messen, was unten in der Tiefe so los ist. Mhm. Und das kennen vielleicht Angler als Fischfeinder oder so. Mhm. Ich bin dann halt der große Fisch. Und die können einfach sehen, in welcher Tiefe ich mich befinde und können auch quasi mein Tauchprofil sehen, wie schnell ich mich bewege. Und wenn natürlich was Ungewöhnliches da passieren würde und ich zum Beispiel den Weg nach oben angetreten habe und plötzlich stoppe, dann wissen die, dass ich ein Problem habe.
Ja.
Und dann würden die automatisch dieses Haupttauchseil einholen mit einem Gegengewichtssystem und das würde mich automatisch an die Oberfläche ziehen.
Gibt es nicht, ich habe mal von so einer Tauchkrankheit gehört, dass wenn du zu schnell auftauchst, dass dann, ich weiß nicht, der Kopf durcheinander kommt?
Ja, das kann passieren. Also du meinst jetzt so die Dekompressionsprobleme.
Kann gut sein, dass es so heißt,
genau. Also durch den hohen Druck in der Tiefe kann sich halt Gas im Blut besser lösen. Ja, und da ist im Wesentlichen das Problem eben der Stickstoff. Deshalb müssen Gerätetaucher, die ja auch unter Wasser atmen und halt ein Gemisch auch aus Stickstoff, Sauerstoff und also das, was halt in der Luft so ist, eigentlich komprimierte Atemluft atmen. Und das sammelt sich dann mehr und mehr im Blut an dieser Stickstoff. Und wenn du hochkommst, dann kannst du das ein bisschen vorstellen wie so eine Sprudelflasche. Wenn du die aufmachst, dann sprudelt es raus. Mhm. So, und das willst du natürlich nicht, dass das in deinem Kopf passiert, weil das ist dann lebensgefährlich. Mhm. Und deshalb müssen die ganz, ganz langsam auftauchen, dass sich das Gas relativ langsam aus dem Blut wieder lösen kann. Ne? Beim Freitauchen haben wir jetzt den Vorteil, wir sind erstens nur so ungefähr 3 Minuten unterwegs. Ein Gerätetaucher ist ja eher so 1/2 bis 3/4 Stunde unterwegs, also wenn er mit so einem Atemgerät unterwegs ist. Und wir atmen unten nicht, das heißt, wir können nicht noch zusätzlichen Stickstoff zu uns nehmen. Aber wir kommen wesentlich tiefer natürlich als der, durchschnittliche Gerätetaucher. Mhm. Also es ist jetzt nicht überhaupt kein Problem, dieses das Thema Dekompression und Stickstoff im Blut, aber es ist ein viel geringeres Problem als für Gerätetaucher. Mhm.
Auch das, dieser Druck, wenn man runtertaucht, wie gehst du damit um? Ja. Das ist ja unter Wasser ähnlich wie im Flugzeug oder wenn man so eine Bergstraße hochfährt, hat man ja schon Richtung Schür oder so. Wenn man eine steile Straße hochfährt, oh, dann kriegst du Druck auf den Ohren. Das hast du beim Tauchen auch, oder?
Ja, natürlich. Und zwar wesentlich mehr als jetzt im Flugzeug.
Wie gehst du damit um?
Ja, also Druck ist sowieso interessant. Am Körper an sich, ne, in den Armen und Beinen, spürst du das nicht. Ja, weil wir bestehen ja auch irgendwie aus Wasser und der Arm und Beine werden jetzt nicht komprimiert. Wo wir es halt spüren, ist da, wo Luft und Hohlräume sind. Also die Lunge wird halt komprimiert, das ist das, was ich spüre. Mein Zwerchfell, das zieht sich halt in den Brustkorb zurück, damit die Lunge immer kleiner werden kann und natürlich auch nicht kaputt geht bei der ganzen Veranstaltung. Und das Zweite ist natürlich tatsächlich die Ohren. Ne? Also auch wenn du im Schwimmbad in Rüttenscheid schon mal runtertauchst, da ist dann auch schon ordentlich Druck auf den Ohren. Den musst du ausgleichen. Mhm. In der Oberfläche kannst du es einfach machen, Nase zu halten, gegenpusten. Dann öffnen sich die Tuben zum Mittelohr und dann entsteht der Druckausgleich im Mittelohr. Das ist das, was du erzielen möchtest. Das wird allerdings in der Tiefe äußerst schwierig. Ich habe ja vorhin schon erzählt, durch den äußeren Druck wird die Lunge immer kleiner. Und irgendwann ist die schon so klein, dass du quasi durch Ausatmen oder durch das, was das im Prinzip ist, eine Kontraktion dann auch der Bauchmuskulatur, kannst du keine Luft mehr hochbringen. Also kannst de facto nicht mehr ausatmen, weil deine Lunge schon so klein ist. Das heißt, du kannst dann auch keine Luft mehr zu den Ohren bringen. Mhm. Was ich also machen muss, ist, dass ich in etwa 20, 25 Meter Tiefe wie so ein Hamster meine Backen aufpuste. Und die Luft muss ich dann in meinem Mund behalten. Ja.
Mit Luft, die du noch in der Lunge hast?
Genau, also die hole ich dann aus der Lunge raus, ne, auf 20 Meter Tiefe und speichere sie wie so ein Hamster in meinen Backen. Und da muss sie dann bleiben und damit muss ich arbeiten. Also sie darf natürlich nicht zurück in die Lunge, weil wenn ich tiefer komme, dann ist sie weg. Ja, dann kriege ich sie nicht mehr hoch. Mhm. Also ne, von dem Zeitpunkt an muss sie in meinem Mund bleiben. Und dann benutze ich letztlich meine Zunge wie so einen Kolben, um die Luft zu meinen Ohren zu drücken. Und das ist ein sehr komplexes Manöver, das man lange üben muss, bis das richtig funktioniert.
Hast du da einen Trainer, eine Trainerin oder so, wer dir da hilft, Inspiration gibt, Vorbilder sogar vielleicht?
Ja, also ohne Trainer, glaube ich, wird es echt schwer, in dem Sport auch Weltklasse zu erreichen. Also natürlich, bei uns gibt es Trainer, wie in jedem anderen Sport auch. Mhm. Und natürlich entsprechend welche, die auf das Thema Druckausgleich fokussiert sind, die dir dann beibringen, deine Zunge zu kontrollieren, den Kiefer, die ganzen, alles, was halt daran beteiligt ist, das Gaumensegel, die Glottis, ja.
Okay, dann wird es halt so langsam dann doch kompliziert, ne?
Es wird kompliziert, ja.
Also du sagtest anfangs, wollen wir jetzt nochmal zurückhören. Ja, dann springe ich rein und kann ich machen, ne? Klar, kein Problem. Aber es ist anscheinend extrem viel zu beachten dabei, ne?
Ja. Ich meine, der Punkt ist ja, je mehr man etwas trainiert, je mehr Expertise man hat, desto einfacher wird es für einen selber.
Ja.
Aber desto unverständlicher wird es, glaube ich, für den Außenstehenden.
Okay, das ist vielleicht dann auch wie das berühmte Fahrradfahren, ne? Was ist das am Anfang als Kind kompliziert. Mhm. Wenn man es einmal kann, dann geht's. Ne?
Ist doch logisch, wie es geht.
Ja, klar.
Genau.
Na komm, du hast mich jetzt heiß gemacht.
Ja.
Können wir mal eine Übung machen?
Du kannst natürlich gerne die Luft anhalten, wenn du möchtest. Das ist tatsächlich die einfachste Übung.
Wirklich? Einfach nur einzuatmen und die Luft anzuhalten?
Genau.
Und
dann gucken, wie lange du schaffst.
Dann gucken, wie lange ich schaffe.
Also, wenn das jetzt jemand zu Hause nachmachen möchte, bitte nicht im Wasser. Weil wer alleine im Wasser die Luft anhält, der spielt mit seinem Leben. Ich mache das niemals alleine im Wasser. Ich habe immer jemanden, der erfahren ist und sichert. Also das vielleicht schon mal vorher vorweg, bevor ihr jetzt anfangt, zu Hause in der Badewanne oder so die Luft anzuhalten. Das ist lebensgefährlich. Aber auf dem Sofa traue ich das jetzt erstmal jedem zu.
Ja.
Einfach gucken, 3-4 Mal die Luft anhalten.
Warum in der Badewanne so gefährlich? Weil ist ja eigentlich nicht tief.
Ja, aber sobald du ohnmächtig wirst,
und das kann dann bist du relativ schnell passieren.
Das, wer das nicht unter Kontrolle hat, wer das nicht spürt, dass die Ohnmacht kommt. Und ich meine, ein Untrainierter wird das nicht spüren, wenn er ohnmächtig wird. Ne?
Mhm.
Und der würde dann ertrinken in der Badewanne. Ja.
Weil nicht genug Wasser, Sauerstoff in
Ja, also den wenn du ohnmächtig wirst mit dem Gesicht unter Wasser, dann wird irgendwann Wasser in deine Lunge gelangen, wenn du ohnmächtig bist. Und dann bist du halt ertrunken. Da wird dich keiner retten. Also es sei denn, es steht jetzt jemand daneben und weiß auch, was er tut und ist fähig, etwas zu machen. Ne? Deshalb sage ich halt, im Wasser nur die Luft anhalten, wenn man wirklich einen erfahrenen Freitaucher auch dabei hat. Mhm. Und jemanden, der in der Lage ist, dich zu retten. Ansonsten lieber auf dem Sofa, das klappt genauso gut.
Und wenn ich dann meine Luft anhalte, und dann mache ich das, schaffe ich das jetzt heute 30 Sekunden, morgen vielleicht 40, nächste Woche vielleicht schon eine ganze Minute. Und wenn ich das immer mehr trainiere, dann schaffe ich vielleicht so lange wie du. Wie lange schaffst du?
Also wenn ich mich gar nicht bewege, dann so um die 7 Minuten.
Du kannst dich auf deine Couch legen und meditieren und einmal tief Luft holen.
Ja.
Und dann hast du 7 Minuten deine Luft angehalten.
Genau.
Das ist ungefähr so lang wie 3 Songs hier bei Radio Essen.
Ja, das ist dann aber auch sehr langweilig.
Nee. Hörst du da Musik oder ein Hörspiel oder so dazu? Oder hörst
ja, ich habe meist. Ja, Podcast tatsächlich sehr gerne. Manchmal lasse ich auch einfach irgendwie, weiß nicht, wenn es halt früh morgens ist, irgendwie Morgenmagazin laufen oder irgendwie sowas. Ne? Also irgendwas, was so ein Hintergrundgeräusch ist. Ich bin halt dann schon sehr intensiv mit mir selbst beschäftigt. Aber es nicht ganz so langweilig ist, dann lasse ich meist irgendwas laufen.
Hätte ich jetzt gedacht, dass es eher ablenkt.
Ich fokussiere mich ja nicht darauf, was dann da läuft. Ne? Also ich versuche schon auf mich fokussiert zu sein, aber so ganz in der Stille ist manchmal auch ein bisschen langweilig.
Ja.
Ja, aber es ist tatsächlich, es gibt halt verschiedene Atemtabellen, die man machen kann. Ne? Also am einfachsten ist natürlich meinetwegen 4-5 Mal hintereinander die Luft anhalten oder auch öfter und einfach gucken, dass man jedes Mal ein paar Sekunden länger schafft. Mhm. Das kann man natürlich machen. Eine ganz beliebte Tabelle ist auch die Ein-Atemzug-Tabelle. Also ich halte die Luft an, bis ich nicht mehr kann, nehme genau einen Atemzug, halte dann wieder die Luft an, bis ich nicht mehr kann und so weiter.
Also immer noch dazu?
Einmal ausatmen und wieder einatmen.
Ach so.
Genau, und dann Luft anhalten, einmal ausatmen, wieder einatmen. Also das ist auch eine beliebte Übung. Aber es gibt auch genauso Atemübungen, die auch in der Yoga-Praxis verwendet werden, die wir auch benutzen. Ne? Zum Beispiel die sogenannte Boxatmung. Da wird man zum Beispiel 5 bis 10 Sekunden einatmen und dann 10 Sekunden die Luft anhalten, 10 Sekunden ausatmen und 10 Sekunden die Luft anhalten. Und das Ganze wieder von vorne. Also jede Phase quasi des Atmens, dann 5 Sekunden lang bei einem Anfänger vielleicht, 10 Sekunden bei jemandem, der erfahrener ist. Wer dann noch erfahrener ist, da wird es dann, es gibt halt, das Ende ist offen.
Ja. Na gut, dann danke für die Tipps. Wir machen das jetzt nicht nach, dass wir uns jetzt hier hinlegen und 7 Minuten die Luft anhalten.
Wäre langweilig für den Zuhörer, weil da passiert halt auch einfach nichts.
Eben. Aber das geleitet uns dazu, du hast nämlich Tipps fürs Tauchen in einem Buch zusammengefasst.
Das ist richtig, ja.
Stell uns doch mal vor, was ist in diesem Buch Apnoe-Tauchen? Grundlagen, Trainingstipps, Praxis. Erschienen im Deluxe-Klasing-Verlag. Hast du zusammen verfasst mit Dagmar Andres Brümmer. Ist das richtig?
Ganz genau, Dagmar Andres Brümmer. Ja, ist eine gute Freundin von mir und sie ist halt spezialisiert auf das Pooltauchen, also Streckentauchen. Und ich bin spezialisiert auf das Tieftauchen. Und ja, wir waren uns einig, es braucht einfach ein gutes Buch, was Anfängern im Freitauchen oder auch leicht Fortgeschrittenen einfach ermöglicht, mehr über den Sport zu erfahren. Und wir haben halt ganz, ganz viele Kapitel darin. Also wir kommen einmal aus der Historie, wie ist eigentlich Freitauchen entstanden, wie ist es eigentlich zum Sport geworden. Und dann geht es darum, was sind so die Anfänge, wie beginnt man mit dem Training, was für Ausrüstung ist sinnvoll, aber eben wie sichert man auch richtig, damit eben keiner am Ende ertrunken ist.
Ja.
Genau. Also ganz viele Aspekte, dann eben auch zum Streckentauchen, wie kann man da ordentlich für trainieren, wie kann man auch den Druckausgleich trainieren, um besser in die Tiefe zu kommen.
Das würde uns dann weiterleiten zur nächsten Kategorie in diesem Podcast, nämlich mit den Entweder-Oder-Fragen.
Oh.
Ich gebe dir 2 Möglichkeiten, du entscheidest dich für Entweder-Oder. Buch oder Podcast?
Podcast.
Kaffee oder Tee? Der Klassiker?
Kaffee.
Schwimmbad oder Baldeneysee?
Schwimmbad.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Im Urlaub? Berge oder Meer?
Meer.
Da habe ich jetzt nichts anderes erwartet. Das war gut, das kam auch wie aus der Pistole geschossen.
Ja.
Wann bist du denn überhaupt noch in Essen?
Schon so 8-9 Monate im Jahr, noch 9 Monate im Jahr durchaus schon. Also ich bin im Prinzip 3 Monate im Jahr weg, um irgendwo in die Tiefe zu tauchen.
Und zu welchen Anlässen bist du noch hier?
Zum Arbeiten und um meinen Ehemann zu sehen natürlich, den darf ich nicht vergessen.
Kommt der denn auch manchmal mit?
Nee, der taucht nicht.
Der könnte ja oben auf dich warten.
Ja, aber das wäre auch langweilig. Also wir sind ja schon stundenlang da draußen auf einem Boot und einer nach dem anderen macht da seinen Tauchgang.
Ja.
Das ist tierisch langweilig. Also wenn man da selbst nichts mit am Hut hat, dann kann man sich das auch sparen. Er ist Rennradfahrer, also er geht echt gern aufs Fahrrad.
Also auch Sportler.
Ja. Und dann soll er lieber da seine Zeit verbringen. Ich glaube, da hat er mehr von.
Er könnte sich ja ein Buch mitnehmen oder eben den Podcast da hören. Oder ja, ich habe gerade überlegt, ja, auf dem Meer so angeln, aber das ist, glaube ich, nicht gut, wenn da Leute tauchen. Ne?
Nee, lieber nicht. Also tatsächlich, die größte Gefahr für uns Freitaucher sind entweder verloren gegangene Fischerleinen oder verloren gegangene Fischernetze. Also wenn mich da unten eins davon erwischen würde, hätte ich natürlich ein großes Problem.
Das kann ich mir gut vorstellen,
wenn also du dich da in so einem Fischernetz
verfängst.
Aber das wäre halt das Gefährlichste, was mir da draußen passieren kann.
Was gibt es sonst noch so für Gefahren beim Tauchen?
Ja, die größte Gefahr ist man am Ende auch selbst, wenn man sich selbst überschätzt. Ne? Mhm. Also wir haben sehr, sehr viele Sicherungsmaßnahmen. Ne? Das Gegengewichtssystem, Sicherungstaucher, so nah an der Oberfläche. Wir haben immer Notfallsauerstoff mit an Bord. Mhm. Also wir sind gut ausgerüstet. Aber letzten Endes, wenn ich meine Fähigkeiten voll überschätze, dann kann ich mich natürlich auch entweder an der Lunge verletzen, ja, weil ich nicht entspannt war und in der Tiefe, dadurch, dass sie so krass komprimiert wird, dann einfach die Lunge kaputt gemacht habe. Mhm. Oder ich habe mich halt einfach so überschätzt, dass ich ohnmächtig geworden bin.
Ja. Ja. Wenn du so kurz vor der Wasseroberfläche bist, ist dir das schon mal passiert, dass du da zu früh Luft wieder geholt hast? Oder merkst du das wirklich so, du durchbrichst quasi diese Wasseroberfläche und dann hast du sofort dieses oder bist du dann immer noch so entspannt und kannst ganz in Ruhe einatmen? Wie sieht so ein Moment bei dir aus?
Ja. Also zum Glück habe ich unter Wasser noch nicht geatmet, weil das wäre natürlich unpraktisch. Dann hat man sehr viel Wasser in der Lunge und das mit dem Auftauchen klappt dann auch nicht so gut. Mhm. Wir haben ja tatsächlich auch so einen Tauchreflex als Menschen. Du kannst ja auch einen Säugling ins Wasser schmeißen, der hält automatisch die Luft an. Mhm. Also wir haben so Rezeptoren im Gesicht, die spüren, ob wir unter Wasser sind oder eben nicht. Und dann halten wir zum Glück automatisch die Luft an. Selbst wenn wir ohnmächtig werden, halten wir erstmal die Luft an. Natürlich löst sich das irgendwann dann auch und irgendwann würde man dann auch ertrinken und Wasser in die Lunge kriegen. Aber erstmal ist man da safe. Und an der Oberfläche, also wir haben eine spezielle Atmung, die wir machen. Einmal, um bewusst zu atmen, weil man ist vielleicht gegebenenfalls schon am Ende seiner Kräfte. Und wenn man so lange die Luft angehalten hat, kann es dann passieren, dass man einfach weiter die Luft anhält. Oh. Von daher, ja, ich meine, du bist so in deinem Tunnel drin und hast schon ein bisschen niedrigeren Sauerstoffwert. Dann merkst du das natürlich. Mhm. Und von daher sind wir sehr darauf konzentriert, erstmal bewusst zu atmen an der Oberfläche. Und was wir machen, ist erstmal ein bisschen ausatmen und wieder tief einatmen.
Ja, ein bisschen ausatmen. Dann bist du an der Luft und atmest immer noch weiter nochmal aus?
Naja, ich muss ja erstmal ausatmen, um wieder Luft reinzukriegen. Ne? Da muss ich ja schon.
Genau. Okay, klingt logisch.
Genau, und also wir machen so eine Art, wir nennen das Hook Breathing, ja, wo wir dann quasi auch den Körper so ein bisschen auch dabei noch anspannen. Das hat halt mehrere Effekte. Also die Anspannung im Körper hilft mir, den Blutdruck oben zu halten. Es gibt Taucher, die haben da keine Probleme mit, aber bei mir an der Oberfläche sackt dann immer so der Blutdruck ein bisschen ab. Mhm. Also versuche ich da ein bisschen Spannung im Körper zu halten und auch durch die Atmung so ein bisschen mehr zu pressen. Aber im Wesentlichen versuchen wir halt, die Lungen möglichst voll zu halten natürlich, ja nicht komplett tief auszuatmen, aber auch immer wieder frische Luft reinzukriegen. Also ganz leicht ausatmen, ganz leicht einatmen. Mhm. Aber sehr, sehr ruhig.
Du hast gerade schon gesagt, also am Anfang des Podcasts hast du von Equipment gesprochen. Mhm. Da hatte ich auch schon gesagt, du bist zum Beispiel Weltmeisterin bei Fins, No Fins. Was sind das so? Fin sind die Flossen, oder?
Ja, genau, also vielleicht erkläre ich einfach mal die Disziplinen. Dann wird es, glaube ich, ein bisschen klarer, was da so an Equipment beteiligt ist. Also natürlich tragen wir erstmal einen Neoprenanzug, weil Wasser kann auch kalt sein und da gibt's Quallen und da willst du dich gegen schützen. Also erstmal Neoprenanzug. Mhm. Hilft auch gegen einen Sonnenbrand tatsächlich. Da sind wir erstmal geschützt. Und dann gibt es eine Disziplin, das ist halt, sag mal, die anspruchsvollste auch, die heißt No-Fins. Das heißt, ohne Flossen, nur mit unseren Händen und Füßen, Brustschwimmen, tauchen wir da in die Tiefe und wieder zurück. Mhm. Dann gibt es die Disziplin Bifins, in der ich damals auch den Weltrekord aufgestellt habe. Da haben wir zwei Flossen an den Füßen, also an jedem Fuß eine Flosse und machen da so einen Kraulbeinschlag. Dann gibt es die Disziplin Constant Weight mit der Monoflosse. Das ist halt dann quasi ja wie bei so einem Delfinschwanz, so eine große Flosse, die man der eine oder andere vielleicht aus dem Finswimming auch kennt. Und manche sagen auch Meerjungfrauenflosse.
Ja, jetzt haben wir ein Bild vor Augen.
Genau, jetzt haben wir ein Bild vor Augen. Und damit tauchen wir dann in die Tiefe. Die ist halt auch sehr groß und ist halt dann auch eine eigene Disziplin entsprechend. Und dann gibt es noch eine vierte Disziplin, in der tauchen wir auch ohne Flossen, aber wir dürfen uns an diesem Führungsseil mit den Armen in die Tiefe hangeln. Also du ziehst halt quasi dich an dem Seil in die Tiefe und wieder nach oben, benutzt also eigentlich nur deine Arme dafür. Mhm. Das ist so die vierte Disziplin.
Und sonst tauchst du wirklich selbst mit eigenen Armen und Beinen?
Ohne Flossen, klar, dann musst du deine Arme mit benutzen. Sonst
kommst also ich meine, wenn du am Seil bist, da, an dem du ja gesichert bist, aber das darfst du nicht berühren oder willst auch nicht.
Genau, also in den Disziplinen mit Flossen oder auch im No-Fins darf ich das Seil nicht zum Vortrieb benutzen. Mhm. Ich darf es einmal unten an der Wende anfassen und das war's.
Du tauchst dann so senkrecht runter, ne?
Ja.
Nicht irgendwie, dass du, ich sag mal, aufrecht bist und dich dann irgendwie mit den Händen runterziehst oder so?
Nee, mit dem Kopf zuerst runter und dann mit dem Kopf zuerst wieder rauf.
Oh ja. Genau. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du an vielen Orten auf dieser Welt warst. Ja. Wo warst du schon tauchen? Den schönsten Spot hast du gerade schon gesagt.
Ja, das ist der schönste Spot zum Freitauchen für mich, Griechenland, Kalamata. Aber es gibt natürlich auch andere schöne Orte auf der Welt, wo auch das, die Unterwasserwelt ein bisschen interessanter ist. Weil wenn man mal ehrlich ist, das Mittelmeer ist ziemlich kaputt und leer gefischt und die Riffe da sind vom Menschen schon komplett zerstört worden. Also da ist es jetzt nicht schön, wenn man sich was angucken möchte. Also wenn man wirklich mal was sehen möchte in der Unterwasserwelt, dann finde ich tatsächlich die Riffe in Ägypten sehr, sehr schön. Das ist auch nicht so weit weg und da ist aber auch ja wirklich schöne, bunte Vielfalt noch zum Glück. Ich hoffe, die können wir uns bewahren.
Da siehst du ja tatsächlich, wie wir Menschen mit dem Meer umgehen aus nächster Nähe, ne?
Ja, und das machen sie, glaube ich, ja, ich meine, wer nicht viel im Meer unterwegs ist, der kriegt es nicht so mit, was da tatsächlich los ist. Und ich bin ja jetzt dann so seit ungefähr 10 Jahren immer häufiger im Meer unterwegs und jetzt auch sehr intensiv. Und ich habe den Wandel schon gesehen, es werden immer weniger Fische, kleinere Fische, die Korallen gehen mehr und mehr kaputt, man sieht mehr und mehr Plastikmüll. Das ist schon erschreckend, was wir dem Meer antun. Und leider ist es halt für viele Menschen so aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Die kriegen gar nicht mit, was unter der Oberfläche passiert. Da musst du schon hintauchen, um dir das anzugucken.
Macht das auch was mit dir in deinem Privatleben, dass du eben auch umweltbewusster umgehst?
Ja, definitiv. Also auch das ganze Thema Mikroplastik, generell Nutzung von Plastik. Wir verpesten damit den ganzen Planeten. Da müssen wir echt aufpassen.
Was hast du für Menschen schon im, im Laufe deiner Karriere getroffen, wenn du um die Welt kommst?
Ja, also Menschen aus, ich glaube, fast jeder Nation dieser Welt tatsächlich. Also der Freitauch-Wettkampf-Zirkus, der ist wirklich sehr, sehr bunt gemischt mit Menschen aus allen Kontinenten. Und das ist auch schön, weil wir sind ja noch ein relativ kleiner Sport und bilden dann immer eine schöne Gemeinschaft. Ja, und wir sind ja alle auch relativ gleichgesinnt. Also Menschen, die an dem Lernfortschritt Interesse haben, ja, um in die Tiefe zu kommen, die sich selber kennenlernen, die ja gelernt haben, sich zu fokussieren, die gelernt haben, ihre Emotionen so zu nutzen, dass sie so einen schönen Tauchgang machen können, Leuten, denen das mehr wichtig ist. Also ja, der Sport verbindet einen doch sehr, sehr gut.
Und dazu kommen ja dann auch noch Auftritte im Radio, Podcast, Fernsehen, Zeitschriften, ja, online, wo auch immer.
Stimmt, die habe ich auch noch alle getroffen. Also man trifft halt viele spannende Menschen tatsächlich.
Ja, ja. Finde ich auch total spannend. Ja. Und ja, jetzt bist du hier im Podcast und da kommen wir in unsere nächste Kategorie, nämlich die Kurzsatzrunde. Und da gebe ich dir einen Satzanfang vor und du vervollständigst den bitte mit deinen eigenen Worten, Wünschen, was du alles möchtest. Wenn ich keine Taucherin geworden wäre, wäre ich
Astronautin.
Tief hier und hinunter oder hoch hinaus? Wow.
Ja, das war so mein Kindheitstraum auf jeden Fall.
Nach dem Aufstehen brauche ich
ja, erstmal Sport und dann den Kaffee.
Wenn ich unterwegs bin, darf dieser Gegenstand auf keinen Fall fehlen, weil
meine Kopfhörer, weil ich einfach sehr gerne gute Musik höre und mich so gegen den Lärm der Umwelt abschirmen kann.
Eigentlich will ich ja nicht nachhaken, aber wir sind hier beim Radiosender. Was für Musik hörst du?
Boah, wirklich ganz bunt gemischt. Also das kommt ganz auf meine Stimmung an. Vor einem Wettkampf tatsächlich eher ruhigere Sachen natürlich.
Das glaube ich dir gerne. Ja. Wenn ich in Essen bin, bin ich am liebsten
auf dem Fahrrad unterwegs.
Wo ist so deine Runde?
Also ich fahre in der Regel dann mit meinem Mann zusammen so in den Essener Süden raus, also Richtung Effringhauser Schweiz, ein paar Hügel mitnehmen oder ja, wenn es mal schnell gehen muss, einfach eine Baldeneysee-Runde, das ist dann auch schon mal schön.
Ja. Ja. Jetzt hast du auch schon gesagt, dass du das natürlich nur hobbymäßig machst. Mhm. Wenn ich jetzt überlege, Fußball ist halt ein Millionensport, wo unfassbare Gelder fließen. Wünschst du dir mehr Aufmerksamkeit für den Sport? Und jetzt muss ich dann dazu auch noch sagen, gerade als Frau?
Also Aufmerksamkeit für den Sport wäre natürlich schon schön, damit er sich entwickeln kann und größer werden kann. Mhm. Das tut er im Moment auch. Das führt natürlich zum einen, dass auch nach und nach ein bisschen mehr Geld in dem Sport drin ist, auch wenn man davon bei weitem noch nicht leben kann, zumindest in Deutschland nicht. Führt aber auch natürlich dazu, dass wenn Geld in einem Sport drin ist, da das Thema Doping immer relevanter wird. Und das ist gerade ein Problem, das haben wir die letzten 2 Jahre bei uns in unserem Sport sehr extrem erlebt. Ja.
Da setzt du dich ja auch gegen ein. Ne?
Ja, genau.
Nicht sagen für, sondern du setzt dich für gegen Doping ein.
Genau.
Wie machst du das?
Also wir haben erstmal mit mehreren Athletinnen weltweit eine kleine Initiative erstmal gegründet, mit der wir über Social Media auch Druck auf die Verbände ausüben wollen und natürlich auch, indem wir mit den Verbänden direkt kommunizieren, um einfach das Dopingreglement in unserem Sport zu verschärfen und eben einfach auch die Tests zu verschärfen. Es muss mehr getestet werden und es müssen auch andere Sachen getestet werden.
Also auch ihr werdet vor Wettkämpfen auf Doping getestet?
Ja, also meist direkt nach dem Tauchgang dann zum Beispiel.
Danach, ne?
Also wenn du eine Medaille gewinnst, bist du auf jeden Fall schon mal für einen Dopingtest eingeladen. Und dann das ist immer so, oh, okay, machen wir. Eigentlich willst du nur noch feiern und musst aber erstmal zum Dopingtest gehen. Ja. Das ist halt das Spiel des Ganzen natürlich und das ist auch super wichtig. Ja.
Wäre das vorm Wettkampf nicht so schön? Geht mit Blutabnahme, oder?
Nee, wir machen Urintests.
Ach so, okay.
Also Blutabnahme wäre tatsächlich auch hilfreich, um gewisse Dinge zeigen zu können oder nachweisen zu können. Mhm. Ist aber natürlich wieder mit entsprechenden Kosten verbunden. Und ja. Bei uns scheuen die Verbände bisher noch die Kosten für eben umfangreiche Bluttests.
Okay, ja.
Und dafür ist halt immer noch nicht genug Geld da. Und da wird die Aufmerksamkeit dann helfen, das dann wieder zu verbessern, glaube ich auch.
Ja. Wenn dieser Sport hier in Essen mehr Aufmerksamkeit bekommen würde, was würdest du dir von der Stadt Essen wünschen? So ein Tieftauchbecken? Oder?
Also wenn wir hier so ein Tieftauchbecken hätten, dann würde ich sagen, schon bitte mindestens 40 Meter. Das wäre ganz nett, da kann man dann ganz gut trainieren. Das wäre natürlich schön, mit warmem Thermalwasser. Also wenn ich mir alles wünschen kann, was ich möchte, dann das.
Naja, 40 Meter, das ist doch für dich Pillepalle, ne? Also nehmen wir mal diesen ehemals RWE-Turm, jetzt heißt er Westenergie-Tower, glaube ich, offiziell. Ne? Und dessen Zukunft ist ja, glaube ich, auch nicht ganz gesichert. Wie wäre es, wenn wir da die Büros rausziehen und einfach ein Wasserbecken reinmachen?
Ich wäre dabei. Auf jeden Fall. Also vor allem, wenn die Fenster drin bleiben und man dann auch noch rausgucken kann. Das ist natürlich besonders schön.
Boah, was für ein großartiges Bild das wäre. Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte auch Apnoe-Taucherin oder Taucher werden, was würdest du der Person sagen?
Also auf jeden Fall erstmal eine Ausbildung machen. Es gibt halt verschiedene Anbieter, aber es gibt auch in Essen zum Beispiel den DUC Essen, also Deutschen Unterwasserclub Essen, der bietet eine Freitauchausbildung an. Da kann man sich melden, die trainieren 2-mal die Woche und da kann man das dann lernen. Und ansonsten kann man auch über Google Ausbilder in der Nähe finden, die halt Kurse anbieten und einem, sag mal, die wichtigsten Dinge beibringen. Da kann man in der Regel dann auch Equipment mal testen, um zu gucken, was brauche ich überhaupt. Weil du willst ja nicht direkt unbedingt für einen Anfängerkurs sofort einen Anzug, Flossen, Maske, Schnorchel, Nasenklammer und alles anschaffen.
Ja.
Es ist ja schon doch ein bisschen was an Equipment, das man braucht. Von daher würde ich dann empfehlen, da einfach eine Ausbildung auch zu machen, auch um eben das Sichern zu lernen und zu wissen, wie man unter sicheren Bedingungen Freitauchen ausüben kann.
Trainierst du auch? Also bist du auch Trainerin?
Ich bilde aktuell keine Freitaucher aus. Also ich bin schon manchmal als Coach unterwegs, indem ich Athletinnen auf ihrer Reise unterstütze. Aber dass ich jetzt wirklich Training anbiete, das für jedermann offen ist, da bietet mein Leben nicht, das, nicht die Zeit für.
Da, also, das fände ich auch, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ne? Also das klingt ja schon, als wenn du Urlaub hast, dann fährst du zum Tauchen.
Genau.
Und sonst musst du arbeiten oder machst vielleicht zwischendurch, schreibst du noch ein Buch und dann bist du hier noch irgendwo auf einem Kongress als Speakerin oder so. Mhm. Und dann sind so 24 Stunden ja, glaube ich, auch schnell vorbei, oder?
Ja, also es ist nicht mehr so viel Zeit übrig in meinem Leben, definitiv. Die sind da gut verplant. Ich meine, selbst wenn ich gerade kein Projekt habe wie ein Buch oder so, ich habe immer Ideen, an denen man eben arbeiten kann, was man realisieren möchte.
Ja. Spannende Geschichten, die wir hier von dir hören und gehört haben. In dieser Folge vom Radio Essen Podcast Essen im Ohr. Den gibt's alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dieser Stadt, aus Sport, Politik, Kultur oder einfach interessante Menschen, die spannende Geschichten zu erzählen haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr gerade wegen dieser spannenden Geschichten diesen Podcast in eurer App folgt, ihm ein Like gebt, natürlich abonniert. Dann hört ihr dazu natürlich auch nochmal die alten Folgen mit Musikerinnen, Politikern, Menschen aus Kultur, Schauspieler, Comedians, alles Mögliche hatten wir schon hier. Wenn ihr Feedback habt für diesen Podcast, Gäste, die ihr vorschlagen möchtet, dann meldet euch gerne bei uns per Mail und wendet euch an podcast@radioessen.de. Ich empfehle euch natürlich auch noch die anderen Radio Essen Podcasts, den Tag in 5 Minuten, den täglichen Nachrichtenpodcast und den Redebedarf 2.0. Das ist mal so ein Wochenrückblick hier von Radio Essen mit so Blicken hinter die Kulissen. Ich bin Fabian Schulenkorff und Jennifer Wendland. Ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank für diese wieder spannende und ziemlich entspannte Folge vom Podcast. Euch sage ich danke fürs Zuhören und Tradition ist es bei uns, dass das letzte Wort unserem Gast gehört und das gebe ich hiermit ab.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Was ich vielleicht noch zum Schluss mitgeben möchte, ist, dass ich mir einfach wünsche, dass jeder für sich in seinem Leben die Passion findet, ja, die Freude an einem Sport findet oder auch an einer anderen Tätigkeit, wie ich es im Freitauchen finden konnte, weil ja, das gibt dem Leben einfach viel, viel mehr Freude.
Essen im Ohr, der Podcast-Talk von Radio Essen.